Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mit einem leuchtend blauen Schnitt und einem Lesebändchen und einem Hardcover, wie das immer ist bei Fabulous, den Jugend- und den Kinderbüchern. Carola, ich freue mich, dass du da bist, dass du lesen wirst.
Schönen guten Tag, ich freue mich auch, dass so viele hier sind zum Zuhören.
Ja, der Fluch des Erlkönigs bewegt sich für meinen Geschmack so ein bisschen im Zwischenreich zwischen Realistik und Fantastik. Also Carola hat die Gabe, uns erstmal ganz realistisch anfangen zu lassen. Und die Hauptfigur in diesem Buch ist ein junger Künstler, ein Zeichner, der gern Kunst studieren möchte. Der Vater ist leider Bauunternehmer, der plant, in ein Naturschutzgebiet oder in ein Feuchtgebiet, in ein bis jetzt sehr unberührtes Naturgebiet, eine Art Wellnesshotel zu setzen, einen großen Betonklotz, die Natur dort zu verschandeln. Und er ist gar nicht damit einverstanden, dass er einen Sohn hat, der sich auf die seiner Meinung nach brotlosen Künste werfen will. Der soll doch lieber Betriebswirtschaftslehre studieren. Und das Buch fängt damit an. Ich sage das deswegen, weil Carola nicht von Anfang an lesen wird. Sie hat sich ein späteres, etwas mehr fantastisches Kapitel ausgesucht, wo ihr mehr einen Geschmack bekommt jetzt von dem Fantasy-Charakter des Buches. Und über weite Teile ist es eben ganz realistisch. Es hat mit Naturzerstörung zu tun, es hat mit Vater-Sohn-Konflikten zu tun, auch mit Pubertät, so ein bisschen Spätpubertät, einen kleinen Bruder, ein bisschen Verliebtheit, Berufsperspektiven. Aber daneben gibt es eben eine Begegnung auch mit dem Elfenvolk. Und vielleicht sagst du noch ein bisschen was über das Buch und wo du jetzt bist, damit unsere Leser oder unsere Zuhörer in dem Fall wissen, wo sie einsteigen sollen gedanklich.
Genau. Okay. Ja, also der Held der Geschichte heißt Finn. Finn ist 17 Jahre alt und Finn möchte gerne Comiczeichner werden. Ja, also er zeichnet sehr, sehr gerne. Und wir haben ja schon gesagt, sein Vater, der ist also da strikt dagegen, weil Zeichnen, Zeichner, Künstler, das ist überhaupt sowieso kein Beruf. Da kann man kein Geld mit verdienen. Finns Vater heißt Harry Kaiser. Und Harry Kaiser ist der Hotelkaiser. Er baut also auf der ganzen Welt schicke Hotels und er hat es sich in den Kopf gesetzt, am Rande Deutschlands, also kurz vor der polnischen Grenze, ein Wellness-Hotel zu bauen. Und dieses Wellness-Hotel soll Feengrund heißen. Harry Kaiser hat die ganze Familie dahin verschleppt, sozusagen, in den Sommerferien. Und Finn hat sich seine Sommerferien ganz anders vorgestellt. Und das große Problem, von dem aber bisher noch keiner was weiß, ist, dass auf diesem Grund und Boden, wo dieses Wellness-Hotel errichtet werden soll, ein Elfenvolk wohnt. Ne? Und dieses Elfenvolk sind sozusagen Nachkommen des Erlkönigs, des Legendären. Der Finn lernt zwei junge Frauen kennen, zwei Mädchen. Und er glaubt, dass die zu einer Künstlerkolonie gehören, weil es eben in diesem kleinen Örtchen, wo die da wohnen jetzt vorübergehend, soll es eben auch eine Künstlerkolonie geben. Und Finn wird eingeladen. Er wird also auf eine Party eingeladen und er denkt, er ist bei einer Künstlerparty. Und er freut sich eigentlich, er möchte Gleichgesinnte kennenlernen, also vielleicht auch andere Zeichner, ne? Und was er aber nicht weiß, was man aber als Leser ziemlich schnell weiß, ist, dass er eigentlich auf einer Elfenparty ist. Und es gefällt ihm aber nicht so besonders gut auf dieser Party und eigentlich möchte er weg. Und er findet aber den Ausgang nicht mehr. Das ist also ein mysteriöses Haus im Wald, in dem er da ist. Und bei der Suche nach dem Ausgang findet er eine Bibliothek. Und da er auch gerne Bücher mag, geht er da rein und guckt sich um. Und da möchte ich jetzt ansetzen. Ne? Und in dieser Bibliothek wird ihm jemand begegnen. Finn hob einen schweren Folianten hoch und blätterte durch eine Serie von Zeichnungen fantastischer Wesen. Drachen, Schlangen, Harpien, Medusen, Einhörner. Alle so lebendig, als würden sie jeden Moment von der Seite hüpfen. Das war unglaublich. Wer das gemacht hatte, war ein wahrer Könner. Finn wollte auch so zeichnen können. Island, sagte plötzlich eine melodische Stimme. Finn zuckte zusammen. Beinahe hätte er das Buch fallen lassen. Aber nur beinahe. Er war nicht alleine hier. Noch mehr jedoch als diese Tatsache hatte ihn die Stimme erschreckt. Oder nicht erschreckt, mehr verzaubert. Es war eine weibliche Stimme, zweifelsfrei. Eine Stimme wie das dunkle Herz des Waldes um Mitternacht, samtig weich und sternenfunkelnd. Island, meine Königin, ließ sich eine zweite Stimme zweifelnd vernehmen. Die gehörte eindeutig einem Mann, einem älteren Mann. Sie war tiefer und leicht brüchig, aber beide waren sie sehr nahe, gleich hinter dem nächsten großen Bücherstapel. Richtig, Fink, Island. Ein Land, in dem unserem Volk noch Respekt gezollt wird, wo Bauvorhaben geändert und Straßen umgeleitet werden, wenn sie unseren Lebensraum bedrohen. Da wurde jemand mit meine Königin angeredet, von einem anderen, der Fink hieß. Waren diese Künstler hier alle verrückt oder spielten sie auch in der Bibliothek ihre Spielchen weiter? Finn hatte eigentlich genug, aber er war auch neugierig und seine Neugier siegte. Wem gehörte diese wunderbare, melodische Stimme? Vorsichtig legte er das Buch auf einen freien Platz am Boden, schlich sich näher an den Bücherstapel heran, schob langsam seinen Kopf um dessen Ecke. Vor ihm standen zwei große, dunkelbraune Lehnsessel an einem gemütlich prasselnden Kaminfeuer. Doch die Sessel waren leer. Finn reckte seinen Hals. Da, ein runder Tisch mit gedrechselten Holzfüßen. Auf dem Tisch natürlich mehr Bücher, aber auch Pergamentrollen und etwas, das aussah wie eine alte Landkarte. Darüber gebeugt zwei Gestalten. Die eine davon musste die Frau mit der wunderbaren Stimme sein. Sie war schlank und groß. Sie trug ein langes, schwarzes Kleid und einen Umhang, der aus schwarzen Spinnweben gewebt zu sein schien. Ihre ebenfalls schwarzen Haare waren im Nacken zu einem losen Knoten gebunden. Auf ihrer Stirn funkelte ein schmaler, goldener Reif. Der Mann neben ihr war ein kleiner, magerer Wicht. Er trug eine altmodische braune Hose und eine Weste dazu. Sein Kopf ruckte nervös hin und her, seine Stirn war gerunzelt. Er hatte etwas von einem schnellen, ängstlichen Vogel. Fink. Nur, dass dieser Vogel spitze Ohren hatte. »Such einen Boten«, befahl die Frau, »damit wir Kontakt aufnehmen können zum dortigen Hof.« Sie hatte sich aufgerichtet. Jetzt konnte Finn auch bei ihr ganz deutlich die spitzen Ohren sehen. »Aber, Kailin, meine Königin, seid ihr euch sicher, dass ihr euer Volk erneut... Nie wieder Krieg!« Die Königin ließ ihre Faust auf dem Tisch niedersausen. Finn machte vor Schreck eine unwillkürliche Bewegung und stieß an ein aus dem Stapel vor ihm herausragendes Buch, das falsche Buch. Es verrutschte und brachte den gesamten Stapel ins Wanken. Vor Entsetzen gelähmt sah Finn zu, wie in Zeitlupe der ganze Bücherberg auseinanderfiel und in einer Staubwolke zu Boden polterte. »Wer da? Freund oder Feind?« Finn nieste und wischte sich Staub aus dem Gesicht. Er blinzelte. Und da stand sie, genau vor ihm, Kailin. Jung sah sie aus, mit makellos weißer Haut, vollen roten Lippen und dunklen grünen Augen, wie das Blätterdach des Waldes. Es waren diese Augen, die ihr Alter verrieten, die von schrecklicher Erfahrung sprachen, von altem Wissen und großer Macht. »Freund«, stammelte Finn. Sie hob ihre Augenbrauen und musterte ihn prüfend. »Du bist keiner der Unsrigen.« Fink spähte hinter ihrem Rücken hervor. Seine Augen weiteten sich, als er den Jungen näher betrachtete. »Meine Königin, er ist...« Sie brachte ihn mit einer ungeduldigen Handbewegung zum Schweigen. »Es tut mir leid«, sagte Finn. »Ich räume das hier schnell auf und dann bin ich wieder weg.« Beim Bücken fiel ihm sein Skizzenbuch aus dem Rucksack. Es rutschte einen Bücherhaufen hinunter und kam vor den Füßen der Königin zu liegen. Ein sanfter Luftzug blätterte die Seiten um. »Er ist ein Künstler«, sagte die Königin, und ihre grimmige Miene erhellte ein Lächeln. »Aufheben, Fink!« »Aber meine Königin...« Ein strafender Blick aus grünen Augen, und der kleine Mann bückte sich hastig, hob Finns Skizzenbuch auf und reichte es ihr. Finn war das eher peinlich. Die Skizzen waren unfertig und das meiste da drin eh nur Spielereien, Monster und Fabelwesen. Die Königin wies auf eine Zeichnung, die Finn als Studie angelegt hatte. Daraus sollte ein Bild werden für die Bewerbungsmappe. technisch einwandfrei, sagte sie, aber uninspiriert und leblos. Er beherrscht die Materie, aber er sieht die Seele nicht. Dann blätterte sie weiter und hielt plötzlich inne. Dieses hingegen, es hat Esprit, atmet Lebendigkeit. Finn verrenkte sich den Hals, um einen Blick auf die Seite zu werfen. Es war Kurt, die Zombie-Kröte. Machte sie sich über ihn lustig? Du besitzt zweifelsfrei Talent, sagte die Königin interessiert. Wir respektieren und honorieren wahre Künstler. Sie sind uns immer willkommen. Finn spürte, wie sich Wärme in seinen Wangen ausbreitete. Das war das erste Mal, dass jemand mit Autorität so etwas zu ihm sagte. Noch dazu zu seinen Kritzeleien, seinen fantastischen Wesen, die bisher nichts als Hohn und Spott geerntet hatten. Wenn du bleiben möchtest und dein Talent ausbilden, so hast du meine Erlaubnis. Du kannst meinen Thronsaal neu gestalten, wenn dir danach der Sinn steht. Die Königin klappte das Skizzenbuch zu und reichte es ihm. Danke, sagte Finn. Ich stehe zu meinem Wort. Eine Einladung in die Künstlerkolonie, Unterstützung und Ausbildung. Genau das, was er sich gewünscht hatte. Aber meine Königin, stotterte Fink, der das Ganze mit großen Augen verfolgt hatte, er ist ein Mensch, bestimmt sogar ein Spion. Vielleicht gehört er ja zu denen, die uns aus unserer Heimat vertreiben wollen. Finn hatte dieses Spiel langsam satt. Ja, er war ein Mensch. Na und? Nein, ich bin kein Spion, sagte er. Ich habe mich nur verlaufen. Ich war auf der Party und ich habe nach dem Ausgang gesucht. Eine Party? Die Miene der Königin verfinsterte sich wieder. Was für eine Party und warum weiß ich nichts davon? Der kleine Mann hinter ihr flatterte ängstlich mit den Armen. Meine Königin, das ist mir ebenfalls neu. Ich habe eine Einladung, sagte Finn. Von wem? Von Arun und Nerit. Ich habe sie heute Nachmittag getroffen im Dorf. Du bist ein Dorfbewohner? Grollte die Königin. Nein, wir sind hier nur... Wir machen hier Urlaub, also unsere Familie. Finn spürte einen seltsamen Widerwillen dagegen, ihr den wahren Grund seines Aufenthaltes zu sagen. Er wusste nicht, was die Künstler vom Bauprojekt seines Vaters hielten. Du kommst also nicht aus dem Dorf und du bist auch kein Spion? Nein, weder noch. Das heißt, nein, Eure Majestät, sagte Fink leise, aber nachdrücklich. Schon gut, winkte die Königin ab. Meine Töchter haben zumindest meine Liebe zur Kunst geerbt. Sonst hätten sie diesen Jüngling nicht eingeladen. Und ich bin sehr erfreut, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Da war es wieder, das Lächeln, die Anerkennung, die warmen Sonnenstrahlen, in denen Finn sich am liebsten für den Rest seines Lebens geräkelt hätte. Das also war die Mutter von Arun und Nerit. Ein heißer Schmerz breitete sich in seiner Brust aus, eine Sehnsucht nach seiner eigenen Mutter, die für immer fort war. Er schluckte, bemüht sich, nichts anmerken zu lassen. Doch die Königin hatte ihre Aufmerksamkeit bereits etwas anderem zugewandt. Fink, was soll ich nur mit diesen uneinsichtigen Kindern machen? Sie sind jung, meine Königin. Jugend ist keine Entschuldigung für Dummheit und Ungehorsam. Sie wandte sich an Finn. Diese Party findet jetzt gerade statt? Finn nickte und kam sich vor wie ein Verräter. Aber woher hätte er denn wissen sollen, dass die Party heimlich lief? Ich werde das unwürdige Spektakel beenden. Führe mich zum Ort des Geschehens. Das war ein Befehl. Finn merkte, dass er sich diesem nicht widersetzen konnte. Aber die Sache gefiel ihm ganz und gar nicht. Er war sich nicht sicher, ob er den Weg zurück zur Party überhaupt finden würde. Doch kaum war aus dem Gang vor der Bibliothek wieder das Heckenlabyrinth geworden, hörte er auch schon von Ferne Stimmen, Musik und Gelächter. Finn drehte sich um. Ein Stück weiter hinter ihm kamen die Königin und Fink. Sie legte ihren Finger auf die Lippen. Dann machte sie eine herrische Geste und scheuchte Finn weiter. Na klasse. Jetzt musste er nicht nur zurück zur Party, sondern er hatte auch noch eine erzürnte Königin im Schlepptau. Und dann, während er noch hinsah, verschmolzen Fink und die Königin mit der Hecke. Alles, was übrig blieb, war ein leises Rascheln und Zittern in den Blättern. »Geh voran, du hast nichts zu befürchten«, wisperte die melodische Stimme unmittelbar an seinem Ohr. Die Musik wurde lauter. Nur noch einmal um die Ecke und er stand vor Ruven, der ihn erstaunt anblickte. Ruven ist einer von den Elfen, mit dem er sich vorher schon mal getroffen hatte. »Da bist du ja, ich hab dich überall gesucht«, sagte Ruven. »Du hast mich sitzen lassen«, erwiderte Finn. »Ich warte doch nicht bis in alle Ewigkeit auf dich.« »Es tut mir leid, ich musste...« »Ja, ja, schon gut«, sagte Finn. Er blickte sich um. Niemand hinter ihm. Nur ein nachdrückliches Rascheln in der Hecke. »Die Party läuft noch?« Ruven nickte. Er machte keinen besonders glücklichen Eindruck. »Du wolltest doch gehen.« Finn zuckte mit den Achseln. »Ich hab's mir anders überlegt. Wo sind sie denn alle?« »Gleich hier«, sagte Ruven. Sie bogen um eine Ecke und Finn bot sich ein ganz erstaunlicher Anblick. Vor ihnen lag eine große Halle. Hier war es. Hier war das Zentrum, das Herz der Party. Elfen, Trolle, Zwerge und allerlei andere Geschöpfe hüpften und drehten sich auf der Tanzfläche unter dem Glanz von Glühwürmchen-Girlanden. Eine kleine Kapelle spielte mit der merkwürdigsten Besetzung auf. Fiedel, Harfe, Tamburin und Maultrommel. Die Musik, die sie hervorbrachten, war so süß, so verführerisch, dass es Finn in den Füßen zuckte. Er wollte unbedingt mitmachen, obwohl er gar nicht tanzen konnte. Aber sie wirkten alle so leicht und lebendig, so wild und frei. Ruven musterte ihn besorgt. Wer mit den Elfen tanzt, ist verloren. Er tanzt und tanzt und da draußen vergehen 100 Jahre. Denk an deine Familie. Sie werden alle tot sein, wenn du wieder rauskommst, falls du jemals wieder rauskommst. Elfen und Könige, die spielten hier wirklich ein merkwürdiges Spiel. Und Ruven nahm die Sache sehr ernst. Wenn Finn sich so umsah, dann begriff er auch, weshalb. Denn das funktionierte nämlich nur, wenn es alle ernst nahmen, wenn alle mitspielten, und das taten sie. So sehr, dass Finn beinahe überzeugt war. Was, wenn das wirklich Elfen wären? Was, wenn er hier bliebe und seine Familie nicht wiedersehe? Eigentlich kein großer Verlust. Und ihn selbst würde auch niemand vermissen. Wer weiß, vielleicht sah in 100 Jahren alles anders aus. Und er würde jemanden finden, den es kümmerte, ob er lebte oder nicht. Allerdings, wenn auch Kerle wie dieser Tünd mitspielten, den hatte Finn nämlich gerade entdeckt. Am anderen Ende des Ballsaals war ein Podest errichtet worden und darauf stand ein Thron, geflochten aus Zweigen und Ranken, mit Blättern dekoriert. Und auf diesem Thron lümmelte sich Tünd breitbeinig herum. Er hielt einen silberfarbenen Pokal in der Hand, aus dem er ab und zu etwas trank. Neben ihm stand Arun, auch sie hatte so ein Trinkgefäß in der Hand. Die beiden unterhielten sich, lachten. Sie schienen ganz in ihrem Element zu sein. Einer der Angestellten hielt ein Tablett bereit, auf dem eine Karaffe mit goldgelbem Inhalt glänzte. Finn konnte sehen, dass er zitterte. Es war derselbe kleine Mann, der ihn am Eingang begrüßt hatte. »Sag mal, was macht denn der Angeber da oben? Ist das etwa euer Boss?« Finn fragte Ruven. Ruven sah zu dem Podest hinüber und erstarrte. Seine Augen weiteten sich. »Bei Baum, Blatt und Borke, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.« »Na, endlich sind wir mal einer Meinung«, sagte Finn. »Aber guck doch«, sagte Ruven, »er sitzt auf dem Thron der Königin.« »Autsch«, Finn wandte den Kopf. Doch hinter ihnen war nichts zu sehen. Auch die Hecke blieb ruhig. Hatten sie die erzürnte Königin abgehängt? Und wenn ja, wie kam Finn dann wieder raus?« Er betrachtete erneut den Angeber auf dem Thron. Der Typ saß da, als würde ihm alles gehören. »Ist er ein Prinz?«, wollte Finn wissen. »Nein«, sagte Ruven, »die Königin hat nur noch Töchter. Das ist ja das Problem.« »Warum? Dürfen die nicht Königin werden?« »Nein, die Thronfolge tritt nur ein männlicher Erbe an. So wollen es die alten Sitten und Gebräuche.« Finn betrachtete Tünd und Arun, wie sie miteinander flirteten. Wenn man eine Prinzessin heiratete, vielleicht hatte man dann Chancen auf den Thron? Finn, mein Lieber, sang eine süße Stimme. Nerit kam auf ihn zugeschwebt. Du hast mir einen Tanz versprochen? Sie lächelte, und Finn war plötzlich der einzige Mann auf der ganzen Welt. Nerit wollte mit ihm tanzen, nur mit ihm. Sie würden sich wiegen im Takt der Musik, wie ein Boot auf einem See. Er will nicht tanzen, sagte Ruven. Was weißt du denn schon, lächelte Nerit süß. Husch, husch, fort mit dir. Komm, Finn, sagte Nerit und nahm seine Hand. Der Zauber entfaltete sich aufs Neue. Ihre Hand war sanft, weich und unerbittlich. Finn kehrte Ruven den Rücken zu und blickte nicht zurück. Die Musik schien lauter zu werden, je mehr sie sich der Tanzfläche näherten. Es war eine wilde Melodie, die Finn das Hirn total verquirlte. Tanzen für die nächsten 100 Jahre, zusammen mit diesem schönen Mädchen, dessen lange blonden Locken um ihren Kopf wogten, wie von einer unsichtbaren Wasserströmung getragen. Was konnte es Besseres geben? Nerit lächelte. Sie hatte schon einen Fuß auf der Tanzfläche, drehte sich, zog ihn an sich. Was geht hier vor? Die laute Stimme fegte unheildrohend über die Köpfe der Tanzenden hinweg, wie erste dunkle Gewitterwolken, Vorboten eines Unwetters. Alles erstarrte mitten in der Bewegung und die Musik verstummte. Auch Finn, der gerade mit Nerit seinen ersten Tanzschritt machen wollte, stellte fest, dass er sich nicht bewegen konnte. Er suchte mit den Augen nach dem Ursprung der Stimme und dann fand er ihn. Am Ende des Saals auf dem Podium stand die Königin. Gleich neben dem Thron, auf dem immer noch Tünd saß. Allerdings lümmelte er sich nicht mehr. Er drückte sich an die Seite und sah aus, als wäre er am liebsten mit der Rücklehne verschmolzen. Arun hatte ihren Becher fallen lassen und starrte ihre Mutter mit großen Augen an. Auch Finn konnte den Blick nicht von Kailin abwenden. Hier stand eine Königin. Eine Frau, die es gewohnt war zu herrschen und die erwartete, dass man ihre Befehle befolgte. Finn duckte sich unwillkürlich, als die zornigen grünen Augen auf die Anwesenden blickten. »Ich verlange eine Erklärung!« Sie hob ihre rechte Hand und drohte mit einem knotigen Holzstock. Die Partygäste lösten sich aus ihrer Schreckensstarre. Furchtsames Geflüster setzte ein und einige zuckten ängstlich, als der Stock in ihre Richtung schwenkte. »Bei der großen Seeschlange«, fluchte Nerit leise, »warum hat die Banshee-Mutter nicht angekündigt? Die ist wohl wieder betrunken und schläft in einer feuchten Ecke ihren Rausch aus.« »Ich warte«, rief die Königin. »Mutter, lass mich erklären«, begann Arun, doch sie kam nicht weit. Kailin deutete auf Tünd. »Was fällt dir ein? Du sitzt auf meinem Thron. Erheb dich sofort!« Der Holzstock deutete auf Tünd, der sich von seinem ersten Schrecken erholt zu haben schien. Nun stand er langsam auf, sehr langsam, und mit einem aufreizenden Grinsen im Gesicht. Mutig schien er ja zu sein, oder sehr dumm. »Erkläre dich«, forderte die Königin. »Wir haben nur ein Fest gefeiert«, sagte Tünd. »Ja«, fiel Arun ein, »wir haben es satt, immer nur in grauem Nebel zu existieren. Wir wollen singen und fröhlich sein, so wie es unsere Art ist. Du hast uns in Dämmerung versinken lassen, aber wir wollen leben, lieben, tanzen und lachen.« Ein paar ganz Mutige unter den Anwesenden murmelten ihre Zustimmung. Die Königin auf dem Podium blickte sofort suchend in die Menge und kein Laut war mehr zu hören. »Wir sind in Trauer«, sagte Kailin und wandte sich an Arun. »So also ehrst du das Andenken des Königs? Ich habe mehr von dir erwartet.« Neben Finn holte Nerit tief Luft und rief, »Vater ist tot!« Sämtliche Anwesenden drehten sich zu Nerit und Finn um. »Er starb vor über 300 Jahren«, rief sie, »und genau so lange hältst du uns in dieser toten Starre gefangen.« 300 Jahre? Was ging denn hier ab? Auch du, Nerit, sagte die Königin, besinne dich auf deine Stellung. Unsere Existenz steht auf dem Spiel. Man will unsere Heimat vernichten. Dies ist nicht der Zeitpunkt für frivole Tändeleien. Die Partygäste begannen ängstlich untereinander zu tuscheln. Ihre Heimat sollte zerstört werden? Ich hatte nicht geplant, es euch auf diesem Weg zu eröffnen, fuhr die Königin fort. Doch es ist die traurige Wahrheit. Auch dieses Fleckchen Erde wird der Mensch zerstören. Wappnet euch, mein Volk. Wir werden weiterziehen. Wir brauchen Stärke und keinen Jüngling auf dem Thron, der noch nicht ganz trocken hinter den Ohren ist. Ich mag jung sein, aber genau das ist auch mein Vorteil, rief Tünd. Denn ich bin auch stark und ich habe noch nicht aufgegeben, so wie ihr. Ihr habt uns schon einmal in die Verbannung geführt. Und nun, da unsere neue Heimat erneut bedroht ist, sollen wir schon wieder flüchten? Auch du, junger Hitzkopf, solltest wissen, dass wir gegen Eisen und Stahl keine Chance haben, sagte die Königin. Wir gehen nach Island. Dort begegnet man unseresgleichen noch mit Respekt. Respekt muss man sich verdienen, rief Tünd. Wir waren zuerst hier. Uns Naturgeister gibt es seit Anbeginn aller Tage. Und uns wird es auch noch geben, wenn diese Menschenbrut sich selbst ausgerottet hat. Ich sage, wir flüchten nicht mehr. Wir bleiben und kämpfen. Wir werden sie lehren, uns zu fürchten, uns zu respektieren, so wie in alten Zeiten. Jetzt war das zustimmende Raunen unter den Ballgästen schon sehr viel lauter und deutlicher. Selbst der strafende Blick der Königin brachte sie nicht mehr so schnell zum Verstummen. Kämpfen wollt ihr? Gegen die Bagger da draußen mit ihren Stahlzähnen? Wer von euch stellt sich ihnen als erster entgegen, wenn sie die Bäume aus dem Boden reißen, wenn sie die Tiere vertreiben und töten, wenn sie unser Heim überrollen und vernichten? Wir werden kämpfen, wiederholte Tünd stur. Hast du vergessen, was der letzte Krieg uns kostete? Hast du den Schmerz vergessen und die Toten? Mein Mann ist damals in den Kampf gezogen gegen die Menschen, die uns vertreiben wollten. Und ihr alle wisst, was dann passiert ist. Er ist tot und sein Sohn, unser Thronfolger, ebenfalls. Die Königin hob ihren Stab und trat einen Schritt auf Tünd zu. Der zuckte sichtbar zusammen, aber er blieb stehen. Du begreifst es nicht. Krieg ist keine Lösung. Er war noch nie eine und er wird auch nie eine sein. Pah, machte Tünd verächtlich. Weibergeschwätz. Ein entsetztes Raunen ging durch die Anwesenden. Aber Tünd war noch nicht fertig. Ihr seid schwach, Königin. Ihr seid nur ein Weib. Und der Thron gebührt einem Mann. Nur ein König kann uns führen und regieren, so wie es seit alters her bestimmt ist. Der Erlkönig starb einen ehrenhaften Tod im Kampf. Und wir werden sein Andenken ehren, indem wir den Kampf fortführen und gewinnen. Finn glaubte sich verhört zu haben. Der Erlkönig? Nicht wirklich. Aber dann dachte er, warum eigentlich nicht? Es machte auf verrückte Art und Weise Sinn. Die Königin hob den Holzstab höher und dann stieß sie ihn in Tünds Richtung. Etwas schoss aus der Spitze des Stabes hervor, ein dunkles Licht, das wie ein Pfeil auf Tünd zuraste. Und jetzt bewegte er sich doch. Mit einem hellen Aufschrei warf er sich zur Seite. Der dunkle Blitz fuhr an ihm vorbei und traf den kleinen Dienstboten, der die ganze Zeit stocksteif im Hintergrund ausgeharrt hatte. Klirrend und klappernd fiel sein Tablett auf den Boden. Über das Gesicht des kleinen Kerls lief ein Ausdruck ungläubigen Erstaunens. Er zog sich in die Länge, bekam eine bräunliche Farbe, seine Tunika verschmolz mit seiner Haut, aber er hatte gar keine Haut mehr. Da war Borke, Baumborke. Der Diener erstarrte und fiel um. Es krachte, als er auf dem Podest aufschlug. In Sekundenschnelle hatte der Stab der Königin ihn in ein Stückchen Holz verwandelt. Aber das konnte doch gar nicht sein, das gehörte doch noch alles zum Spiel, oder nicht? Unruhe brach unter den Ballgästen aus, erschrockene Rufe wurden laut, aber auch wütende. Unfair, Tyrannen! Coole Special Effects, sagte Finn, wie habt ihr das gemacht? Was sind Special Effects? Fragte Ruven verwirrt. Die Königin hat ihn verholzt. Tünd war blass, doch er stand neben Arun und hatte schon wieder seinen arroganten Gesichtsausdruck aufgesetzt. Die Königin sah einen Moment lang verwirrt aus. Finn erwartete, dass sie sich entschuldigen würde, vielleicht sogar rückgängig machen, was sie gerade getan hatte. Aber das passierte natürlich nicht. Ich bin die Erlkönigin und ihr seid mein Volk. Ihr müsst mir folgen. So, und jetzt an der Stelle, wenn es am spannendsten ist, soll man ja aufhören, wie das weitergeht mit dem Erlkönig und dem Volk und mit Finn natürlich, dem Ärmsten, der sich jetzt zwischen allen Fronten befindet. Das könnt ihr lesen in Der Fluch des Erlkönigs. Vielen, vielen Dank, dass ihr so schön zugehört habt. Danke.
Ja, mir bleibt noch kurz zu sagen, wir haben gerade noch zwei Bücher, das sind die letzten der Messe. Carola und ich werden uns kurz hier unten hinsetzen, werden die beiden, wenn Interesse besteht, verkaufen und Carola wird sie signieren. Den Platz hier oben müssen wir räumen.
Alles klar. Danke, viel Spaß noch. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.